Ja, hallo und schönen guten Tag. Ihr seid wieder mal bei Radio X gelandet im Hörerfenster. Diese Woche zweimal Greenpeace, aber das liegt daran, dass wir zwei Monate haben und die letzte Sendung etwas kurzfristig am Dienstag auf heißer Nadel gestrickt war. Heute haben wir eine etwas länger vorbereitete und hoffentlich nicht ganz so chaotische Sendung wie am Dienstag. Wir werden uns heute mit dem Thema Energiewende beschäftigen. Wir hoffen, es wird eine energetische, eine energische, wie auch immer, Sendung. Wir haben heute Gäste, die unmittelbar an der Energiewende mitwirken, ihr Schärflein dazu beitragen in mehrfachen Sinne. Wir haben einmal den Wilfried Hölzer von der Solar Invest in Hofheim. Hallo, Herr Hölzer.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Sagen Sie doch ganz kurz, in welcher Funktion Sie bei der Solar Invest tätig sind.
Das mache ich gerne, möchte mich aber vorab ganz herzlich bedanken für die Einladung bei Radio X. Meine Funktion bei der Energiegenossenschaft, Bürgerinnen-Energiegenossenschaft, wie wir sagen, Solar Invest Main-Taunus-Kreis, wir haben uns umbenannt, ist, ich bin im Vorstand dort und mit meinem Kollegen dort zuständig, mit anderen auch zusammen, um die Sachen, die für eine Genossenschaft und eine Energiegenossenschaft notwendig sind, voranzubringen.
Ja, herzlich willkommen. Und dann haben wir hier neben mir sitzen den Jörn Burger, den ihr sicher, also aufmerksame und regelmäßige Hörer unserer Sendungen aus anderer Funktion kennen. Er ist heute dabei, er ist heute hier für die Bürgerenergie Rhein-Main EG in Mürfelden-Walldorf. Jörn, herzlich willkommen mal an dieser Position. Ganz kurz, wofür bist du zuständig bei der Genossenschaft?
Ja, auch von uns, von der BERMEC, so wie wir uns abkürzen. Vielen Dank, dass wir eingeladen sind. Jetzt in meiner anderen Funktion. Ich bin im Vorstand, im vierköpfigen Vorstand und dort verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit und Vertrieb.
Okay, dann steigen wir gleich mal ins Thema ein. Ich stelle mal die Fragen, so versuche ich mal die einzelne Person anzusprechen, manchmal auch allgemein. Ihr könnt antworten, ihr könnt dazwischen reden, wie es euch gerade beliebt. Zunächst mal, Herr Hölzer, die Frage, wie kam es bei Ihnen in Hofheim dazu, wie kam es zu der Initiative, eine Energiegenossenschaft zu gründen?
Ja, wenn ich das in Kurzform zusammenfassen will, waren es einige politisch, insbesondere gesellschaftspolitisch engagierte und interessierte Menschen, die etwas Praktisches tun wollten. Und das Zweite, jetzt sind wir nicht beim Fernsehen, habe ich mitgebracht. Ein Anlass war unter anderem der NAX in Hofheim. Das ist ein Nachhaltigkeitsindex und den gibt es schon seit einigen Jahren. Und ein Ergebnis vor einigen Jahren war, dass der Anteil der Solarenergie, insbesondere Photovoltaik, in Hofheim geringer war als im Durchschnitt im Main-Taunus-Kreis. Der Main-Taunus-Kreis wieder unter dem Durchschnitt von Hessen und Hessen wieder unter dem Durchschnitt der Bundesrepublik. Insbesondere, das wäre ein ganz wichtiger Ansporn, dort mal einige Zahlen zu verbessern. Das haben wir uns vorgenommen und da sind wir weiter bei.
Ja, hoffen wir, dass es nicht weiter insgesamt unterdurchschnittlich bleibt, aber durch solche Initiativen wird es sicher dann irgendwann auch mindestens den Durchschnitt erreichen. Jörn Burger, was war denn für euch in Mürfelden-Walldorf der Anstoß, der Anlass, diese Energiegenossenschaft zu gründen?
Nun ja, der Anlass kam direkt aus dem Energie- und Klimaschutzbüro der Stadt, das schon seit vielen Jahren dort existiert. Der Leiter dieses Klimaschutzbüros war auf einer Veranstaltung, auf einem Seminar und sollte da sowas in dieser Richtung ausarbeiten. Und das hat er dann als Grundlage genommen, um bei uns eine Bürgerenergiegenossenschaft zu gründen. Er hatte vorher schon viele Gespräche geführt, kannte also seine Kandidaten, die er ansprechen musste. Ich war auf seiner Liste, weil ich 2 Jahre zuvor hier nun wieder in meiner Funktion als Mitglied von Greenpeace Frankfurt am Main mit ihm gesprochen hatte und damals schon anregte, auch in Mürfelden-Walldorf so eine Bürgerenergiegenossenschaft zu gründen. Ja, dann war ich dabei und konnte meinen Mund nicht halten, bin deswegen dann auch noch im Vorstand gelandet.
Tja, wer sich zu weit vorwagt. Ganz kurz von euch persönlich, was hat euch, Herr Hölzer, Björn Burger, bewogen, da in der Richtung initiativ zu werden? Ich meine, es gibt viele Leute, die denken, ja, es ist sinnvoll, Energiewende, erneuerbare Energien, aber jetzt in diesen Schritt zu tun, der ist doch ein bisschen mehr als nur drüber nachzudenken und zu reden und eventuell Ökostrom zu beziehen.
Ja, wenn ich es genau mal überlege, gab es sicherlich viele Gründe. Ein Grund ist sicherlich, mich mal mit einem anderen Thema zu beschäftigen, als dass ich das in meinem bisherigen Berufsleben zu tun hatte. Ich war vorher Gewerkschaftssekretär beim Verdi-Bundesvorstand in Berlin und zuständig für den Bereich IT eines großen Telekom-Unternehmens. Und insofern lag es mir oder war eine Herausforderung, mich mal einem ganz anderen Thema zu wenden und zu widmen und diese Herausforderung anzunehmen.
Ja. Naja, also Politik und die großen Energiekonzerne, die machen viel zu wenig. Man muss sich allein mal anschauen, 6,5% der erneuerbaren Energien sind im Besitz von wem? Was meinst du? Von den großen vier Energiekonzernen.
Big Four.
Und über 50% werden betrieben von Privaten, von Landwirten und von Energiegenossenschaften. Ich selbst produziere schon seit vielen Jahren Strom aus Photovoltaikanlagen, nicht auf eigenem Dach, aber man muss das nicht immer auf eigenem Dach machen, das geht auch woanders. Und ich habe natürlich nur gewartet, bis bei uns die Gelegenheit geboten wurde, dort auch aktiv mitzugestalten.
Wie viele Genossinnen und Genossen sind denn zurzeit in den jeweiligen Genossenschaften bei der BEMERG? Ich spreche jetzt diese Abkürzung einmal aus. Ich finde die furchtbar, aber es ist wohl in unserem Zeitalter so üblich, Abnutzungen. Wie viele Genossinnen und Genossen seid ihr?
Also die Abkürzung finde ich nur wieder ganz toll, weil Bürgerenergie Rhein-Main, das bringt ja keiner über die Lippen.
Nein, das ist wohl
geht
wahr.
Geht Ermeck schon viel besser. Wir haben 27 Gründungsmitglieder gehabt. Wir haben am 22. November gegründet. Inzwischen haben wir 25 weitere Mitglieder aufgenommen. Das hört sich nicht viel an. Das liegt aber daran, dass wir die Aufnahme von Mitgliedern darauf begrenzen, dass deren eingesetztes Kapital für reale Anlagen investiert werden kann. Wir haben noch weitere 26 Mitglieder auf einer sogenannten Warteliste.
Bei der Solarinvest?
Ja, wir haben uns gegründet am 31.03. Und zwar im Jahre 2011, also vor...
Doch schon knapp 2 Jahre.
Ja, 2 Jahre. Und wir sind mittlerweile 133 Mitglieder. Und die sind ganz normale Bürgerinnen und Bürger, aber auch Leute, die dort selbstständig sind. Wir haben auch ein oder zwei Firmenmitglied, auch einen kleineren Pensionsfonds. Und auch 2 Kommunen, nämlich Hofheim und Eschborn und mit weiteren Kommunen im Main-Taunus-Kreis sind wir im Gespräch, dass die auch Mitglied werden. Und bei uns ist es natürlich auch genauso, dass wir die dort eingesetzten und Mitteln voll und ganz für PV-Anlagen auch einsetzen. Und das, denke ich mir, ist an vielen Stellen so, dass man möglichst viel an Ökostrom auch produzieren will. Und dafür ist es auch gut, dass viele mitmachen.
Ich habe da leider noch was vergessen. Ich habe von 27 Gründungsmitgliedern gesprochen und 26 auf der Warteliste. Dabei habe ich die 25 vergessen, die wir inzwischen schon aufgenommen haben. Wir haben also inzwischen 52 Mitgliedern, mit denen bisher 4 Anlagen finanziert werden können. Und mit den 26, mit der Aufnahme, müssen wir warten, bis wir die nächste Anlage umsetzen können.
Ihr seid natürlich auch etwas jünger wie die Solar Invest. Ihr habt euch erst letztes Jahr im November gegründet.
Wir sind jemand, der im Rekordtempo gegründet worden ist. Wir haben am 4. September das erste Mal im ersten Workshop zusammengesessen. Die Gründung wurde dann am 22. November vollzogen und am 15. Januar sind wir als Genossenschaft eingetragen worden beim Registergericht Darmstadt.
Okay,
wir sind noch sehr jung und schnell.
Welche Voraussetzungen müssen eigentlich Interessenten mitbringen, die in euren Genossenschaften einsteigen wollen? Und wie hoch sind so diese Mindestgenossenschaftsanteile? Kann eine Person mehrere Anteile erwerben? Herr Hölzer.
Ja, wir haben darüber auch länger diskutiert. Auch im Vorfeld haben wir uns viel Zeit genommen zu überlegen, was sind denn unsere unternehmerischen Ziele oder Leitplanken und Leitbilder, die wir anstreben. Und ein Punkt war natürlich auch, so sagt das immer unsere Bürgermeisterin, auch Menschen zu beteiligen mit dem kleinen Portemonnaie. Deswegen haben wir uns bewusst entschieden, auch mit dem Mindestanteil 100, wohl wissend, dass das natürlich viel Arbeit ist und an manchen Stellen sicherlich ein Mindestanteil von 100 schon ein Stückchen Verwaltungsaufwand ist. Und ich verstehe auch viele andere Energiegenossenschaften, dass sie das an der Stelle etwas anderes machen. Wir haben uns aber bewusst entschieden, mindestens in dieser ersten 10 oder 20 Jahren das erstmal vielleicht mal so zu machen.
Bei euch hier am Borger?
Wir wollten vor allen Dingen ganz schnell Anlagen finanzieren können. Deswegen haben wir das ein bisschen anders betrieben. Ein Genossenschaftsanteil kostet 200 Euro. Mit mindestens zwei Anteilen muss man einsteigen. Das wären also 400, aber damit nicht genug. Es sieht heutzutage so aus, dass Genossenschaften Photovoltaikanlagen kaum noch gewinnbringend betreiben können, wenn sie Fremdmittel aufnehmen müssen. Wir wollen das aus eigener Kraft machen, nämlich durch das Kapital unserer Mitglieder. Deswegen ist jeder Anteil mit einem sogenannten Nachrangdarlehen verbunden in Höhe von 800 Euro. Das heißt, man muss bei uns mit mindestens 2000 Euro einsteigen. Diese Darlehen, die uns die eigenen Mitglieder zur Verfügung stellen, werden mit 3% verzinst. Für uns sind 3% sehr günstig zur Finanzierung. Für die Mitglieder sind die 3%, die sie dann bekommen, auch günstig, weil wo bekommt man heute schon 3% für irgendeine Anlage? Und zwar für sichere 3% bei einer sicheren Anlage.
Ansonsten hätte ich ja Griechenland vorgeschlagen oder so. Aber Scherz beiseite, wir haben natürlich auch Nachrangdarlehen und haben auch Zwischenkredite. Und es ist uns, weil wir auch schon ja ein bisschen länger sind, uns gelungen, alle vier Anlagen, die wir jetzt haben, ohne Kredite weiter zu betreiben. Wir hatten am Anfang auch Kredite. Der Taunus-Sparkasse sind wir auch sehr dankbar für. Aber das ist, wie der Vorredner schon gesagt haben, heutzutage mit dem ganz spitzen Bleistift zu rechnen. Und insofern ist es eine Mehr, wenn viele irgendwo nicht immer erzählen, das wären Riesenrenditen. Man muss mit dem Bleistift sehr genau rechnen. Und deswegen ist es auch, kann ich voll zustimmen, notwendig, das über Eigenmittel, über Kredite, Nachrangdarlehen oder Genossenschaftsanteile dies zu finanzieren ist. Es wird schwierig, dort mit weiteren Fremdmitteln dort eine vernünftige ökonomische Zahl zu bekommen. Deswegen ist die Beteiligung von vielen Bürgerinnen und Bürgern da notwendig.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Es gibt die Bundesregierung betreibt gerade ein Gesetzgebungsverfahren, das strenge Regeln für alternative Investments vorsieht. Da soll ein Schutz verbessert werden für Anleger. Und der aktuelle Wurf, der baut natürlich einige Hürden auf für die Finanzierung in der Energiewende, was vor allem eben genau solche Genossenschaften betrifft. Einmal soll zum Beispiel festgelegt werden, dass der nötige Eigenkapital bei neuen Anlagen auf 40% steigt, sprich die das machen, müssen Eigenanteil 40% haben. Bisher scheint es da wohl keine Grenzen zu geben. Außerdem schreibt das Gesetz einen Mindestanteil von Privatanlegern in Höhe von 20.000 Euro vor. Wenn ich das richtig verstehe, würde das bedeuten Genossenschaftsanteil 20.000 Euro. Was würde denn das für die Energie, also für Genossenschaften generell bedeuten und auch speziell mit Blick auf die Energiewende?
Ja. Nur nochmal zur Ergänzung. Dieses Gesetzgebungsverfahren ist von der EU mal losgetreten worden, allerdings eben, und das war 2011, mit zwei Jahren Umsetzungsfrist, deswegen ist die Bundesrepublik jetzt im Juni dran. Sinn dieser EU-Richtlinie war Anlegerschutz und man wollte Fonds regulieren und strengere Auflagen schaffen, weil es haben sich so viele Fonds gegründet, wo wahnsinnig viel Kapital versenkt wurde und dann waren die Initiatoren plötzlich verschwunden und man hatte einen hohen Verlust. Die Regierung plant jetzt, wie du schon sagtest, das auch auf andere auszuweiten, unter anderem auf Genossenschaften. Das bringt zunächst mal einen riesigen Verwaltungsaufwand, der natürlich auch Geld kostet. Und zum anderen, du hast es schon erwähnt, 20.000 zum Einstieg einer Beteiligung, da finden wir wahrscheinlich kaum noch jemand, also nur noch sehr wenige.
Zumindest keine Kleinanleger, oder?
Ja, oder auf dem legalen Wege, sag ich mal. In Berlin gab es ja Tunnelvorschläge, aber ich glaube, das sollte nicht die gängige Art und Weise der Finanzierung werden. Nein, Scherz beiseite, es ärgert einen schon, wenn ich das nochmal ergänzen darf, was also fast jeden Tag von Berlin kommt. Mein Vorschlag ist dann nur zu sagen, titelt das ganz einfach Energiewendeverhinderungsgesetz, damit es klar und deutlich wird, worum es geht, und streut den Leuten nicht irgendwie Sand in die Augen, sondern sagt einfach klipp und klar, dass ihr die Energiewende nicht wollt. Und wahrscheinlich gehen wir dann alle in die Kirche und beten, dass am 22.09. der Spuk zu Ende ist.
Das wird so klipp und klar aber niemand sagen. Das läuft alles so ein bisschen versteckt. Ich meine, es gibt ja noch mehr Stellschrauben, an denen gedreht wird. Also,
ich glaube, da werden wir später noch dazu kommen. Wir wollen gehen endlich nochmal über das Erneuerbare-Energien-Gesetz generell reden.
Bezüglich dieses, ich nenne es ja weiterhin Energiewende-Verhinderungsgesetz, dass die Hörerinnen und Hörer doch vielleicht mal bei ihrem Bundestagsabgeordneten nachfragen, wie er zu diesem Gesetz steht. Und vielleicht auch deutlich machen, dass sie sowas nicht wollen. Und vielleicht ist das eine kleine Hilfestellung, um vielleicht größeres Unheil dort zu vermeiden. Danke.
Okay, gut. Also die Solarinvest in Hofheim, Solarinvest Main-Taunus in Hofheim. Der Herr Hölzer ist für die Solarinvest hier bei uns im Studio heute, im Hörfenster von Radio X. Hat ja jetzt dieser Tage die Hofheim 4 PV-Anlage eingeweiht, die Bürgerenergie Rhein-Main, Mürfelden-Wallendorf, wo wir den Jörn Burger hier haben, haben bereits im Februar Berm Solar 4 auch eine PV-Anlage eingeweiht. Frage, wie kommt man zu geeigneten Flächen? Gibt es da in Hofheim bzw. Mürfelden-Wallendorf sowas wie hier in Frankfurt ein sogenanntes Solarkataster? Also eine Übersicht über Flächen, die aufgrund der Standorte für PV-Anlagen geeignet sind. Zunächst mal Hofheim.
Ja, das kann ich was zu sagen. In der Stadt Hofheim gab es schon vor längerer Zeit auch Bürgersolaranlagen. Ich glaube 2002 und 2003 hat man damit gestartet. Und es gab auch im Stadtparlament vorgestellt eine Liste von öffentlichen Dächern, die im Grunde für Photovoltaikanlagen geeignet sind. Hinzugekommen ist, glaube, wenn ich mich richtig erinnere, von der Fachhochschule Frankfurt unter anderem auch mit unterstützt, dieses Solarkataster, das 30% oder 40% der Fläche abdeckt oder genauer formuliert, die Fläche betrachtet, wo Gebäude, insbesondere Dächer, untersucht werden, ob sie für Solarthermie oder Photovoltaik geeignet sind. Eine recht gute Sache, und ich kann nur jedem empfehlen, auch dort mal reinzuschauen, auch für das eigene Dach oder des Nachbarn und so weiter.
Jörn Burger, Mürfelden-Walldorf.
Ja, ein Kataster haben wir auch schon seit längerer Zeit. Da müssen wir aber gar nicht nachschauen, weil der Herr, der aus dem Energie- und Klimaschutzbüro das mit initiiert hat, unsere Genossenschaft, der ist auch ganz nebenbei im Vorstand bei uns. Also technisch serviert und sitzt an der Quelle. Und wir haben auch dankbar eine Unterstützung unserer Stadt, übrigens des Kreises Groß-Gera auch. Unsere bisherigen Anlagen liegen auf 2 Wohnhäusern, die der Stadt gehören, auf der Sporthalle in Walldorf und auf dem Bürgerhaus in Mürfelden. Also sind eigentlich alles städtische Gebäude. Mehr Geld haben wir zurzeit noch nicht zur Verfügung gehabt. Die nächste Anlage, die wir bauen werden, wird vermutlich auf einer Schule sein. Das ist dann wieder etwas vom Kreis. Also es ist weniger die Frage, stehen genug Dächer zur Verfügung, als die Frage, können wir das auch finanzieren?
Wie sieht es in Hofheim aus? Sind es auch öffentliche Gebäude, oder?
Ja, wenn ich natürlich zum Beispiel Wohngebäude der HWB, das ist die Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft, da haben wir 2 Dächer drauf, als öffentliche Gebäude titulieren darf, will ich das auch zu nehmen. Das erste war das Dach des Feuerwehrhauses in Hofheim-Lorsbach. Und das vierte, das aktuell Eingeweihte, ist auf dem Bürgerhaus in Marxheim, insofern auch ein öffentliches Gebäude. Es gibt aber auch bei uns auch Nachfragen von Unternehmen, Gewerbetreibenden, ob wir zum Beispiel Interesse haben, ein Dach, das die haben, auch als Genossenschaft dort eine PV-Anlage zu betreiben. Wie ich eben schon sagte, wir haben auch als Mitglieder einige Gewerbetreibende. Insofern könnte da auch eine Kooperation entstehen.
Ja, das schließt gleich meine nächste Frage an. Also jenseits dessen, dass ihr jetzt auch Leute habt, die dann selber in den Genossenschaften aktiv sind, rennt man da euch offene Tür, rennt ihr offene Türen ein bei der Suche nach Standorten oder müsst ihr da ziemlich viel Überzeugungsarbeit leisten im Hinblick darauf, dass eben geeignete Flächen dann auch letztendlich zur Verfügung gestellt werden? Wie sieht es in Mürfelden-Walldorf aus, Jan?
Naja, also in Mürfelden-Walldorf haben wir ja nun überhaupt schon mal gar keine Probleme, aber wir heißen ja nicht umsonst Bürgerenergie Rhein-Main. Wir denken schon ein bisschen großräumiger. Es haben schon Gespräche stattgefunden mit den Honoratioren einiger Städte, die uns sehr willkommen geheißen haben. Und da wird sich in Zukunft etwas anbahnen. Nur das ganz, ganz schnelle Wachstum schaffen wir schon mal allein verwaltungstechnisch nicht. Wir arbeiten alle ehrenamtlich. Und da kann man so schnell jetzt nur nicht wachsen, weil in jedem einzelnen Projekt steckt viel Arbeit.
Dem kann ich nur zustimmen. Das ist keine Wachstumsbremse, aber jedes einzelne Projekt ist quasi ein Unikum, muss genauer betrachtet werden. Ich wiederhole mich da auch hinsichtlich des Rechnen mit dem spitzen Bleistift. Und wir wollen ja auch Qualität erzeugen und abliefern für unsere Genossenschaftsmitglieder. Insofern ist da sicherlich keine Geschwindigkeit in Formel 1 möglich. Nichtsdestotrotz haben wir vor, für das Jahr 2000 ungefähr 300 Kilowatt Pike zu verbauen. Wir haben natürlich auch vom Aufsichtsrat die entsprechende Beratung und Beschlussfassung. Insofern haben wir schon für 2013 einiges vor. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir in der Kooperation mit vielen Städten im Main-Taunus-Kreis sind. Und wir haben natürlich auch Interesse, dass jede Stadt möglichst recht bald dabei ist und natürlich auch bei der Finanzierung ein Stück mithilft. Und das finde ich ganz positiv, deswegen will ich es ja auch nochmal explizit erwähnen. Die Stadt Hofheim ist mit 10.000 eingestiegen und die Stadt Eschborn auch. Und wir gehen davon aus, dass auch weitere Kommunen mit entsprechenden Möglichkeiten uns da finanziell unterstützen.
Nun ja, was die Zeitschiene anbelangt, das sind ja auch Projekte, die auf, ja, nicht nur mittelfristig, sondern auch langfristig gedacht sind. Eine andere Frage wäre, welche Voraussetzungen, also jetzt eine Frage, die ich jetzt hätte, welche Voraussetzungen müssen für einen Standort denn erfüllt sein, damit er geeignet ist, um eine PV-Anlage auf dem Dach oder wo auch immer zu installieren? Außenwand, wer von beiden?
Naja, also ein Dach wäre schon besser als eine senkrechte Wand.
Ja, vermutlich.
Ja. Und im Keller ist es auch schlecht möglich im Moment.
Ja, nee. Also selbstverständlich ist die Südlage genial geeignet. Eine Dachneigung von etwa 30 bis 35 Grad ist sehr, sehr günstig. Möglichst eine große geschlossene Fläche ohne viel Erker oder sonst noch was dazwischen. Und in keinem Fall sollte man eine auch nur teilweise Verschattung dulden, denn einfache Photovoltaikanlagen sind in Serienschaltung, sodass also schon die Verschattung eines einzigen Moduls zu einem erheblichen Verlust an Leistung führt. Denn die gesamte Anlage leistet immer so viel wie das Modul, das am wenigsten Leistung produziert. Es gibt zwar Bypass-Dioden, die man einschalten kann, allerdings wird das Ganze dann wieder teurer.
Das kann ich nur so unterstreichen. Trotzdem, an einigen Stellen hätte ich auch persönlich, ich glaube viele von uns auch mal Interesse, eine Wand als Photovoltaikanlage zu haben. Ob es das Rathaus ist oder das ein anderes
Gebäude.
Also
deshalb Gebäude. Meine Frage, ich weiß, dass es sowas auch gibt, habe ich auch schon gesehen, dass eben senkrechte Wände genutzt werden. Weil ich meine, die Sonne fällt ja irgendwann auch mal schräg ein. Dass natürlich geneigte Dächer wirkungsvoller sind, ist ja unbestritten. Ja.
Im Interesse der Wirtschaftlichkeit suchen wir natürlich nach der höchsten Leistungsmöglichkeit und haben deswegen noch nie an Senkrechte gedacht.
Aber wenn wir einen Sponsor finden, der das ermöglicht, könnten wir uns auch vorstellen, zum Beispiel an der Lärmschutzwand der Autobahn etwas zu errichten.
Zum Beispiel, das wäre absolut genial, weil die Flächen, die stehen ja leer im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau.
Noch eine ganz eine Frage, bitte um ganz kurze Antwort. Der erzeugte Strom, wird der von den Genossinnen und Genossen selber verbraucht oder wird er eben nur ins Netz eingespeist und es gibt lediglich in Anführungszeichen die Vergütung dafür? Herr Hölzer, Sie hatten mir das vorher schon so schön erklärt.
Ja, also wir haben beide Modelle bei uns. Bei dem Haus, bei dem Dach und der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Feuerwehrhauses in Lorsbach ist es so, dass dort ganz traditionell eingespeist wird in das öffentliche Netz, also nach der EEG. Was aber physikalisch ist, ist so, dass ähnlich wie wenn Sie in der Badewanne sitzen und ein Loch haben, das Wasser dorthin fließt, wo es am schnellsten weggeht. Und das ist natürlich auch in dem Hause selbst dort. So, insofern kann man antworten, bilanztechnisch, abrechnungstechnisch ist es bei dem Feuerwehrhaus so, in Lorsbach so, dass wir an das EVU, also Energieversorgungsunternehmen, liefern und abrechnen dort, was wir an Strom liefern, in das sogenannte öffentliche Netz. Bei dem Bürgerhaus in Marxham haben wir etwas Spezielleres gemacht, auch vor dem Hintergrund, dass die EEG-Vergütung ja katastrophal gesunken ist, haben wir gesagt, okay, wir machen mit der Stadt eine Vereinbarung, dass wir dort den Strom liefern und den Strom liefern zu einem sehr günstigen Angebot. Und das hilft uns aber auch weiter, weil es immer noch über die EEG-Vergütung ist, die im Moment gezahlt wird. Also eine Win-Win-Situation für beide.
Also Genossen verbrauchen den Strom bei uns jedenfalls schon mal gar nicht. Wenn wir von Eigenverbrauch reden, und Eigenverbrauch ist eigentlich das günstigere, sowohl für uns als Genossenschaft als auch für den, der dieses Haus, auf dem die Anlage errichtet ist, nutzt. Also wir zum Beispiel haben auf zwei Anlagen verkaufen wir den Strom an die Stadt, Bürgerhaus und Sporthalle natürlich. Und da haben wir dann eben in Verhandlungen rausbekommen, dass wir der Stadt den Strom um 1 Cent günstiger verkaufen pro Kilowattstunde als von ihrem bisherigen Anbieter.
Ich möchte einen ganz wichtigen Punkt aber kurz ergänzen, weil es gibt ja viele Energiegenossenschaften in Hessen, das ist auch gut so. Und eine Energiegenossenschaft hat es auch schon geschafft, weil das ja ein Stückchen auch Aufwand ist, an ihre Genossinnen und Genossen auch Strom, Ökostrom zu verkaufen. So, das gibt es auch, das ist die EGO. Die hat von ihrer Größe auch die Kompetenz und Möglichkeit, schon quasi genossenschaftlichen Ökostrom zu vertreiben. Das ist natürlich für die Größenordnung, wo wir sind, im Moment natürlich mehr als schwierig. Und der Vorredner hat schon gesagt, wir machen das ja alles ehrenamtlich. Und deswegen müssen wir natürlich auch schauen, wo wir unsere Kapazitäten hinlegen und welche Arbeitszeit und Möglichkeiten wir zur Verfügung haben.
Ich meine, das ist natürlich ein willkommener Effekt. Also mehr so psychologisch, denke ich, wenn ich weiß, der Strom, den ich finanziere, kommt mir auch zugute. Aber unabhängig davon, welche Vergütungen gibt es denn garantiert in diesen, bei euch in diesen Energiegenossenschaften? Und wie lange dauert es, wenn man davon reden kann, bis sich der Einsatz, also der Geld, der monetäre Einsatz amortisiert? Jörn?
Die Einspeisevergütung nimmt ja kontinuierlich ab. Das steht im EEG, also im Erneuerbaren Energiegesetz, so drin und ist auch akzeptiert. Das ist in Ordnung.
Mit gewissen Bauchschmerzen, weil die Kürzung ist schon katastrophal.
Die Kürzung ist katastrophal und vor allen Dingen ist katastrophal, dass man jetzt die EEG-Umlage als den Strompreistreiber identifiziert hat. Das ist er nämlich nicht, vor allen Dingen aufgrund dessen, dass die Einspeisevergütung sowieso sinkt. Das ist nur ein Beispiel. Unsere erste Anlage, die unter 10 Kilowatt Peak Leistung hat, das ist auch noch gestaffelt nach Leistung, kassieren wir eine Einspeisevergütung von 18,36 Cent pro Kilowattstunde. Bei der zweiten Anlage sind es dann nur noch 16,98, vor allen Dingen, weil die größer ist. Und bei der vierten Anlage jetzt, bei der letzten, sind es dann noch 16,64, obwohl es eine unter 10 Kilowatt Peak Anlage ist. Das liegt einfach daran, dass in der Zwischenzeit seit unserer Gründung jeden Monat um 2,2% die Einspeisevergütung gesunken ist. Das wird sie auch weiter tun bis einschließlich April. Und was danach kommt, das weiß kein Mensch. Das wird dann erst noch beschlossen. Festgelegt ist das erstmal nur bis April 2013.
Radio X ist sicherlich kein Kummerkasten, aber ich will nur noch mal erklären, was in den 2 oder 3 Jahren, wo ich damit zu tun habe, schon an zusätzlichen, auch technischen Erfordernissen gekommen sind. Am Anfang war es so, für die erste Anlage, da gab es einen Notschalter an und aus, falls über 50,2 Megahertz irgendwie produziert worden wäre oder der Blitz einschlägt. Neuerdings ist so, dass man eine Rundfunkfernsteuerungsanlage mit anschließen muss, natürlich auf unsere Kosten, die natürlich auch gesteuert wird vom EVU, falls dort mal viel zu viel Ökostrom produziert wird. Und es gibt die andere Möglichkeit, dass es auf 70% begrenzt wird. Und die Vergütung, wir können gleich die 397 Seiten des EEG ganz durchgehen, die Vergütung ist bei den 16 Cent, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mindestens ab 2014 auf 90% begrenzt. Das heißt,
das ist richtig.
Das heißt, man kriegt nur noch von Herrn Altmaier oder jemand anders, der dort vielleicht bis zum 22.09. noch ist, 90% vergütet und muss für 10% wegschmeißen oder selber verkaufen. Man kann ihn auch am Markt verkaufen, aber da werden von den EVUs natürlich eine sehr hohe Gebühr genommen, sodass es kaum rentiert, auf diesem Weg den Strom zu verkaufen.
Kurze Frage, nochmal die Eingangsfrage. Kann man das so grob sagen, wie lange das dauert, bis der Einsatz eines Genossenschaftsanteils sich ja auszahlt, amortisiert? Kann man das sagen?
10-12 Jahre.
Ja, stimme ich zu. Nochmal, auch wie von der anderen Energiegenossenschaft in Mörfelden gesagt, jede Anlage ist individuell. Und wenn es natürlich eine Top-Lage ist, dann kann es auch schon mal ein bisschen schneller gehen. Was wir natürlich brauchen, ist natürlich immer viel Sonne. Und da müssen wir noch den entsprechenden Vertrag mit der Sonne machen.
Vielleicht können wir dann den Klimawandel in irgendeiner Form beeinflussen, dass es solch einen Winter mit so wenig Sonnenstunden, es waren wohl im gesamten Winter etwas über 80 Sonnenstunden, das ist die Hälfte dessen, was sonst üblich ist, der niederste jemals seit Beginn der Aufzeichnung gemessenen Werte.
Aber lass uns, das wird sich übers Jahr wieder ausgleichen. Also ich betreibe die eine Anlage, von der ich vorhin schon geredet hatte, selbst persönlich schon jetzt seit 8 Jahren. Und die mittleren Werte übers Jahr, was die an Kilowattstunden geliefert haben, differierten um 10% rauf und runter. Also
lasst uns noch ganz kurz ein anderes Thema ansprechen. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz ist ja zurzeit heftig in der Diskussion. Es soll novelliert werden. Viele Vorschläge sind da auf dem Markt. Strompreisbremse, Quotenmodell, also das heißt, dass die Energieversorger einen bestimmten Anteil an erneuerbaren Energien einspeisen müssen. Spezielle Tarifangebote der Energieversorger, Senkung der Stromsteuer für Sozialschwache und. Wie sind die Vorschläge zu bewerten und ist eine Novellierung des Erneuerbaren Energiengesetzes aus Ihrer Sicht, eurer Sicht notwendig?
Eine Novellierung ist natürlich notwendig, aber nicht so, wie sie jetzt in Regierungskreisen gedacht ist. Ich persönlich habe den Eindruck, dass die Lobbyisten der großen 4 Energiekonzerne sehr, sehr erfolgreich gearbeitet haben. Denn die großen Energiekonzerne müssen jetzt langsam um ihre Marktmacht fürchten. Wir haben im Jahr 2012 übers ganze Jahr gerechnet schon 23% der Stromproduktion durch erneuerbare Energien. Im ersten Halbjahr waren es sogar 25%. Die Dezentralisierung hat gezogen, aber die Dezentralisierung der Energiewirtschaft ist natürlich nicht im Sinne der großen Energiekonzerne.
Ja, da kann ich meinem Solargenossen ganz gerne zustimmen. Oder Energiegenosse.
Energiegenosse, genau, darauf besteht er wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja, das machen wir auch gerne deutlich, kann ich vollkommen zustimmen. Also, was leider auch in vielen Teilen der Presse nicht ganz deutlich wird, würde diese Verschlechterung von Schwarz-Gelb, des EEG, nicht Erfolg sein, wäre das EEG, die EEG-Umlage nahezu stabil. Und es gibt an ein oder zwei Stellen sicherlich Punkte, wo man drüber nachdenken muss. Und zwar insbesondere, aber jetzt wollen wir nicht ins Detail gehen, den Effekt, der an der Strombörse ist und dazu führt, dass zwar der Ökostrom sehr preisgünstig ist zu bestimmten Zeiten, diese Preisvorteile aber nicht durch die großen vier weitergegeben wird.
Sehr verärgert bin ich darüber, dass bei der sogenannten Strompreisbremse zuallererst immer erwähnt wird, EEG-Umlage einfrieren. Da weiß jeder gleich sofort, aha, die EEG-Umlage ist der Preistreiber. Das ist natürlich ein absoluter Unsinn. Zwischen 2000 und 2012 ist der durchschnittliche Bruttostrompreis um 11,8 Cent pro Kilowattstunde gestiegen. Die EEG-Umlage um 3,29 Cent pro Kilowattstunde. Das sind ungefähr 28% der gesamten Steigerung. Also die EEG-Umlage ist nicht der Strompreistreiber. Ja, und dann, das ist das Schicke, will man jetzt noch was ganz Harmloses einführen, was sich harmlos anhört bei der Strompreisbremse, nämlich die Verpflichtung zur Direktvermarktung. Das hört sich simpel an. Direktvermarktung ist, ich produziere meinen Strom, verkaufe ihn am Markt zu den Marktpreisen, kriege dafür eine Marktprämie. Die gleicht den Verlust aus zwischen dem Marktpreis und der EEG-Umlage. Wenn ich in der Marktprämie bin, habe ich aber die Verpflichtung, Prognosen abzugeben über den von mir gelieferten Strom im kommenden Jahr und kriege eine Strafe, wenn es mehr oder weniger ist. Ja, also es wird richtig kompliziert, wahnsinnig aufwendig, richtig teuer und wirkt auch schon wieder die Energiegenossenschaften ab, was ja wohl das Ziel ist.
Schlussrunde im heutigen Hörfenster. Wir haben noch 2, 3, 4 Informationen. Wieder mal läuft die Zeit davon. Ich mache es mal relativ kurz. Das Aktuellste, was ich jetzt zu berichten habe, ist die Entscheidung gestern zu Biblis. Und zwar hat das Hessische Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass das Moratorium zur Stilllegung von Biblis A und B rechtswidrig war. Das heißt, die RWE, die geklagt hat, hat da Recht bekommen, dass in der Zeit, wo nach dem Fukushima-Unfall die sieben ältesten AKWs in Deutschland stillgelegt wurden für ein sogenanntes Moratorium, dass es eben, wie gesagt, rechtswidrig war. Bisher hatte nur RWE geklagt und jetzt auch Recht bekommen. Aber, das muss man ganz deutlich sagen, es geht hier nicht generell um den Atomausstieg. Zu dieser Thematik ist noch keine Entscheidung gefallen. Das wird in Karlsruhe verhandelt und das ist noch offen. Offen scheint im Moment auch noch zu sein, wie hoch die Klage sein könnte. Es war mal die Rede von RWE vor dem Gerichtshof von 187 Millionen Euro. Und das hieße konkret, in dem Fall müsste das Land Hessen, sprich wir Steuerzahlerinnen und Zahler, dafür aufkommen. Hessen verweist auf die Bundesregierung in Berlin, die ja dieses Moratorium beschlossen hat. Also da ist noch einiges dann offen und wie das genau aussehen wird, darüber werden wir euch noch informieren. Denn zunächst mal muss auch das Urteil gelesen werden. Ich habe noch etwas einen kleinen Nachtrag zu unserer Sendung eben, zu der erneuerbaren Energien. Was man immer wieder erwähnen muss, die Energiewende steht ja auf drei Füßen. Einmal die Energieerzeugung, Energieeffizienz und letztendlich Energieverbrauch. Die beste Energie ist die, die nicht verbraucht wird. Es gibt für Frankfurterinnen und Frankfurter die Möglichkeit, sich über 2, 3 Internetseiten zu informieren, die von der Stadt Frankfurt zum Teil eingerichtet sind. Einmal heißt es www.stromspar-check.de. Da können sich Hartz-IV-Empfänger, Sozialhilfeempfänger und Wohlgeldempfänger informieren lassen, wo sie im Haushalt Energie sparen können. Also nochmal www.stromspar-check.de. Und dann gibt es noch von der Stadt Frankfurt die Seite www.frankfurt-spart-strom.de. Da könnt ihr mal reingucken, da findet ihr sicher sehr viel Information. Wer Interesse an unserer Arbeit hat, wir sind jeden ersten und dritten Montag im Baumweg 10 und am kommenden Montag, den 4.3. Unser Schnupperabend beginnt 18 Uhr, Baumweg 10, die Treppe, also zuerst ist ein Hinterhof und dann die Treppe hoch, nicht andersherum. Seid ihr herzlich willkommen. Und wer sich noch zum Thema Fracking interessiert, es gibt auch da eine Internetseite, www.frackingfreieshessen.de. Herzlichen Dank für meine Gäste, den Herrn Hölzer.
Ja, ich danke auch.
Und den Jörn Burger aus Mürfelden-Waldorf.
Und Jörn von www.bermek.de sagt Tschüss.
Und Sander war die Solarinvest
hoch. -mein-taunus.de. Und nochmal schönen Dank für die Sendung und vielleicht sehen wir uns hier ja wieder.